Tag 7. Knecht Ruprecht. Sind Sie schon artig gewesen? Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier. Denn Äpfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur, die Schlechten, die trifft sie auf den Teil den Rechten. Christenklein sprach, so ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draußen vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Sicher haben Sie einzelne Zeilen dieses Gedichtes von Theodor Storm gleich erkannt. Das Gedicht stammt aus dem Jahr 1862. Knecht Ruprecht beschreibt hier seine Tätigkeit im Dialog mit dem Christkind. Die bekannten Anfangszeilen des Gedichts »Von draußen vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr« werden bis heute oft von der Adventszeit rezitiert. Vielleicht mussten Sie es in der Schule auswendig lernen oder Oma und Opa haben auf den Vortrag ihrerseits bestanden, bevor es an die Bescherung ging. Es handelt von Knecht Ruprecht, dem spätmittelalterlichen Kinderschreck, der die Eltern in der Erziehung dahingehend unterstützt, dass er Kinder zur Frömmigkeit ermahnt. Er kommt als Gehilfe des Nikolaus am Vorabend des 6. Dezember, um die Kinder zu Hause zu besuchen. Während der Nikolaus dabei meist eindeutig positiv besetzt ist, er ist schließlich der Beschenkende, erscheint die Person, die ihn begleitet, oft als der wenig freundliche Gegenspieler, der die unartigen Kinder mit der Rute züchtigt. Das Schreckensbild von Knecht Ruprecht zeichnet einen alten Mann in dunklem Filzmantel, der sich mit der einen Hand auf einem Wanderstock abstützt und in der anderen Hand eine Rute trägt. Dieser düstere Spielverderber unterscheidet bei seinem Besuch die guten von den bösen Kindern. Wer hat sich an alle Regeln und Gebote gehalten und war den Eltern auch immer schön gehorsam, der wird belohnt, während die ungehorsamen Kinder für ihr Fehlverhalten bestraft werden. Ein ruprechtes Gottesbild. Interessanterweise gleicht das Bild, das sich manche Menschen von Gott machen, eben dieser strafenden Person. Nun, jeder Mensch, der an die Existenz Gottes glaubt, hat auch eine gewisse Vorstellung von Gott. Und dieses Bild, das er sich selbst zeichnet oder das ihm durch seine Prägung seiner Eltern oder Mitmenschen übermittelt wurde, hat letztlich enormen Einfluss auf sein Glauben, sein Denken und schließlich auch sein Handeln. Die Art und Weise, wie wir glauben, ob es sich um einen positiven, fröhlichen oder einen geknechteten Glauben handelt, hängt also unmittelbar damit zusammen, wie wir Gott sehen. Schauen wir uns einmal das oben gezeichnete ruprechtsche Gottesbild an. Wer sich Gott als strafende Figur vorstellt, stets mit einer Rute bewaffnet, um Fehler umgehend zu maßregeln, der wird nur schwer eine vertraute und liebevolle Beziehung zu ihm erleben. Schlimmer, der eigene Glaube kann letztlich sogar zur Qual werden. Das gegenteilige Bild vom lieben Gott, stets geduldig und freundlich, den viele aus ihrer Kindheit kennen, erklären wir im Laufe unseres Lebens zum Mythos. Erinnern Sie sich noch an das Kindergebet: Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als der Heiland allein? Bei diesem fast kindlichen anmutenden Bild verliert Gott in der harten Realität des Erwachsenwerdens jegliche Bedeutung. Es wird infolge mancher Enttäuschungen oft durch negative Bilder besetzt. Was haben Sie für ein Gottesbild? Der strenge Richter. Viele, mitunter auch tiefgläubige Menschen, sehen in Gott einen strengen Richter, der sich leicht zum Zorn reizen lässt und aus weiter Distanz über die Einhaltung seiner Gesetze wacht. Er beobachtet dabei den einzelnen Menschen ganz genau, um sich auch ja keinen Fehltritt ergeben zu lassen. Jeder Verstoß gegen geltendes Recht ist umgehend streng zu verurteilen. Hier fällt Ihnen vielleicht auch das leicht verstörende Kinderlied ein: Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Nach ruprechtscher Manier züchtigt er diejenigen mit der Rute, die nicht nach seinem Willen leben oder sich seiner Gesetze beugen. Er unterscheidet zwischen Guten und Bösen, rechnet ihre Taten auf und teilt ihnen dementsprechend ihren Platz in der Ewigkeit zu. Gemäß ihrem Handeln zu Lebzeiten blicken sie also freudig gen Himmel oder zitternd Richtung Fegefeuer. Ein Resultat dieses Gottesbildes kann beispielsweise die innere Überzeugung sein, dass Leid eine Strafe für die eigene Abwendung von Gott ist oder für die Übertretung bzw. Vernachlässigung seiner Regeln. Der alte Mann. Manche Menschen sehen Gott als phlegmatischen, alten, vielleicht sensiblen Greis, der im Himmel thront und von dort aus das Geschehene hier auf der Erde betrachtet. Er ist uns fern und kann oder will nicht in das eingreifen, was er hier zu sehen bekommt. Die Menschen sind ihm egal, er hat sich ihrem Schicksal überlassen. Er hört sie nicht oder verschließt absichtlich seine Ohren. Ihre Gebete und Hilferufe verhallen irgendwo zwischen Himmel und Erde. Der Zyniker. Fataler als Gleichgültigkeit ist nur noch, wenn Menschen Gott als einen Zyniker betrachten, der sie gar am Leid des Menschen erfreut. In einem Interview beschrieb der Publizist Henrik M. Broder Gott einmal als mit folgenden Worten: Gott ist böse, gemein, hinterhältig, zynisch, unmoralisch und vor allem ist er ein Sadist. Er hat viel mehr zugelassen als den Holocaust. Er hat Kambodscha zugelassen. Er hat den Völkermord an den Armeniern zugelassen. Er hat Ruanda zugelassen. Er lässt einfach zu vieles zu. Ich denke, er macht öfter eine Pause, guckt runter und hat seinen Spaß daran, wie sich die Kinder, die ihm zugedichtet werden, gegenseitig massakrieren. Diese Auflistung ist gewiss nicht vollständig. Sie repräsentiert drei verbreitete Negativbilder. Vielleicht haben Sie dennoch Ihre eigenen Gedanken in einem dieser Bilder wiedergefunden. Damit wären Sie nicht alleine, denn viele Generationen oder stille Postspieler sind mit einem solchen oder ähnlichen negativen Gottesbild aufgewachsen. Schließlich war es nicht zuletzt die permanente Angst vor einem strafenden Gott, der mit dem Fegefeuer droht, die uns zu den dunkelsten Stunden der Geschichte des Christentums führte. An dieser Stelle möchten wir Ihnen Mut machen, Ihr eigenes Gottesbild einmal zu überprüfen. Es ist keine leichte Aufgabe, Gedanken, die wir vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte kultiviert haben, über Bord zu werfen. Figuren aus Stein oder Edelmetall lassen sich da vergleichsweise einfach zunichte machen. Unsere inneren Bilder aber sind nicht so leicht zu zerstören. Untersuchen wir also das Gottesbild in uns, bedarf es auch einer Betrachtung des biblischen Gebots, dass wir uns kein Abbild von Gott machen sollen. Womit wir in diesem Dilemma stecken. Wie können wir uns Gott vorstellen, ohne uns ein Alibi von ihm zu machen? Nun, sich gemäß dem zweiten der 10 Gebote kein Abbild zu machen, hat einen guten Grund. Denn um Gott als unsichtbares oder geistiges Wesen überhaupt vorstellen zu können, reduzieren wir ihn gleich automatisch. Ob es uns bewusst ist oder nicht, auf uns bekannte menschliche und damit nachvollziehbare Maßstäbe. Wir wollen ihn verstehen, berechenbar machen, ihn mit unseren Kategorien und Parametern messen. Das ist ganz normal, denn wir Menschen brauchen unsere Ordnungssysteme, in die wir unsere Gegenüber einsortieren können. Dieses sprichwörtliche Schubladendenken kann bei Gott jedoch zu verhängnisvollen Fehleinschätzungen führen, denn Gott ist größer und mehrdimensionaler als das, was wir mit unserem Verstand zu begreifen in der Lage sind. Gott ist mehr. Mehr, als wir uns vorstellen können und weit mehr als das, was wir sehen. Bilder jedoch sind lediglich Projektionen. Sie sind Aufnahmen und keine Tatsachen und vor allem sind Bilder starr. Denken Sie an ein Ölgemälde in einem Museum. Niemand käme auf die Idee, etwas an der Darstellung zu ändern. Aber natürlich helfen uns Anhaltspunkte. Ja, wir brauchen sie sogar, um mit Gott überhaupt in Beziehung treten zu können. Wollen wir wissen, wie Gott ist und auf wen wir uns da einlassen? Wir wünschen uns, denjenigen zu erfahren, der uns gegenübersteht, dem wir auf eine Beziehungsebene begegnen. Und es stellt sich uns die Frage, was können wir tun, um diesen Gott kennenzulernen? Die Antwort ist so einfach wie genial. Auf zu neuen Bildern. Wir können uns Jesus anschauen, denn Gott kam an Weihnachten auf die Welt, um uns zu zeigen, wie er wirklich ist. Er offenbarte sich in seinem Sohn Jesus Christus dieser Welt. Jesus lebte unter uns als wahrer Mensch und wahrer Gott. Er teilte sein Leben mit anderen Menschen, lehrte sie und offenbarte ihnen seine Sicht auf Gott, den Vater. In Jesus haben wir ein Gegenüber, das wir als Menschen verstehen können. Er wurde für uns ein Gott zum Anfassen. Wenn wir uns also auf die Reise machen, Jesus besser kennenzulernen, werden wir mehr und mehr über das Wesen Gottes erfahren. Jesus sagt selbst, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und damit liegt der Ausweg aus diesem Dilemma an Weihnachten in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. In seinem Sohn kam Gott uns Menschen nahe. Er hat ihn unter uns gelebt. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir, was Gott wichtig war, was ihn bewegt, wie er in verschiedene Situationen reagiert und vor allem, wie sein Charakter war. Darüber hinaus hat Jesus zu den Menschen viel über das Wesen Gottes gesprochen. Er malte neue Bilder von Gott, indem er nämlich in Gleichnissen sprach. In Gleichnis vom verlorenen Sohn beschrieb er Gott als liebenden Vater, der nicht die Bösen bestraft, sondern sich freut, wenn sie umkehren und nach Hause kommen. Diese Geschichte und das damit übermittelte Bild von Gott kennen Sie natürlich, spätestens aus dem Vaterunser. Aber wussten Sie schon, dass er Gott in Matthäus auch mit einem Winzer verglich? Im Gleichnis ging der Weinbergbesitzer frühmorgens raus, um für die Ernte Arbeiter anzuwerben. Die ersten kräftigen Männer wurden für einen ausgemachten Lohn engagiert. Und nach einigen Stunden zog er erneut aus, um weitere Arbeiter anzustellen. Mit ihnen vereinbarte er den exakt gleichen Lohn, sowie auch mit den Lohnarbeitern seines dritten und vierten Einstellungsversuchs. Wo bleibt denn hier die Gerechtigkeit, wenn alle denselben Geldbetrag ausbezahlt bekommen, trotz unterschiedlich geleisteter Arbeitsstunden? Mögen Sie sich vielleicht fragen. Nun, dazu müssen Sie wissen, dass Lohnarbeiter zur damaligen Zeit natürlich keine Arbeitsverträge hatten, die ihnen immer stets Gehalt auch bei Ausfällen wie Krankheit sicherten. Nein. Lohnarbeiter mussten jeden Morgen neue Ausschau halten, um für den Tag eingestellt zu werden. Wer also Erntehelfer suchte, ging zum Lohnarbeiterportal und suchte sich seine Männer aus. Bevorzugt wurden für die besonders körperlich anstrengenden Aufgaben natürlich stattliche, kräftige Männer. Die stärksten waren zuerst weg und übrig blieben die Schwachen, Krankenmänner mit Behinderung, unterernährt oder anderweitig benachteiligt. Doch diese hatten mitunter auch Familien zu ernähren. Einige hatten Eltern, Frau und Kinder oder weitere Angehörige, die versorgt werden mussten. Und bekamen sie keine Arbeit, konnten sie sich kein Essen leisten, wurden immer schwächer und wurden wiederum nicht für die Arbeit angeheuert. Ein Teufelskreis. Und jetzt kam dieser Winzer in dem Gleichnis kurz vor Feierabend und schaute sich an, was auf dem Arbeitsmarkt übrig geblieben war. Und was machte er? Er nahm diese Männer, die sonst niemand wollte, mit in seinen Weinberg und zahlte ihnen am Ende denselben Betrag aus, den er mit allen anderen vereinbart hatte. Stimmt. Er entlohnte nicht nach erbrachter Leistung, aber er gab denen wieder einen Wert, die in der Gesellschaft nichts galten. Er war bereit, in die Schwachen zu investieren, auch wenn das für ihn effektiven Verlust bedeutete. Und plötzlich erhält dieses Gleichnis, mit dem Jesus Gottes Wesen und sein Herz zu beschreiben, versuchte eine ganz andere Dimension. Jesus malte mit Gleichnissen, wie diesen bewusst Bilder aus der damaligen Lebenswelt, die die Menschen kannten. Seine Zuhörer wussten um die Not der Lohnarbeiter und sie verstanden die Güte des Winzers, mit der er den Schwachen begegnete. Ein starkes Bild für einen Charakter Gottes. Das beste Bild live. Mit zunehmender Qualität von Handyfotos begegnen uns auch zunehmende Warteschlangen vor den Fotoautomaten in den Drogeriemärkten. Vor allem in der Weihnachtszeit werden diese immer länger, da die Fotokalender ein sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk sind. So erhielt im neuen Jahr auch unsere Oma ausreichend Einblicke für unsere Erlebnisse, die Entwicklung unserer Kinder oder die schönsten Urlaubsmomente. Hinzu kommt, dass der Ausdruck von Fotoabzügen heute deutlich einfacher und auch günstiger geworden ist, vergleicht man ihn mit der Entwicklung von Filmen noch analoger Kameras. Fotos sind schön und sie geben immer auch ein Stück der Realität wieder. Der Volksmund beschreibt dies so: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Aber ein Bild ist eben auch nur ein Ausschnitt der Realität, kein Bildnis. Dieser Welt kommt gegen ein echtes Erlebnis an. Es ist etwas ganz anderes. Ob man selbst einen Gipfel erklommen hat, das Gefühl, es geschafft zu haben, im Bauch spürt, während man beim Blick in die Weite die Luft über den Wolken riecht. Umgeben von einem Panorama, das einem von den kaputten Füßen haut, oder ob man nur das strahlende Lächeln des Bergsteigers am Gipfelkreuz im Monat August im Fotokalender ansieht. Im Glauben geht es nicht nur darum, alte Bilder loszulassen und neue zu suchen. Gott verspricht in der Bibel: Wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Suchen Sie nicht nur ein neues Bild von Gott, sondern suchen Sie nach Gott selbst und wagen Sie Ihre eigenen Erfahrungen mit diesem Gott. Steigen Sie selbst auf den Berg, lassen Sie sich darauf ein, Gott neu zu erleben.